Mein erster Hund. Und jetzt? Die Hundesprechstunde mit Tierärztin Dr. Andrea Baumgarten und Ersthundebesitzer Malte Eckert. Ein Doccast von Santé Vet, deiner Tierkrankenversicherung. In dieser Folge: Wie sozialisiere ich meinen Hund? Alles rund um die Beziehungen mit meinem Vierbeiner.
Ja, das Thema Sozialisierung vom Hund beschäftigt sich ja nicht nur rein mit der Ebene Hund-Hund, sondern wir haben da ja wirklich einige Ebenen zu betrachten, Andrea.
Richtig.
Wir wollen heute auf, wie schon angekündigt, auf die Beziehung Hund-Hund schauen. Dann gucken wir uns die Beziehung Hund-Mensch an und blicken auch auf eine spannende Ebene Hund-Kind. Und dann gucken wir uns noch an, wie die Sozialisierung beim Hund und anderen Tieren funktioniert.
Ja.
Was merke ist, Paula war und ist zum Teil in den Begegnungen mit anderen Hunden recht pöbelig.
Mhm.
Vor allem, wenn sie an alleine ist.
Genau.
Das ist manchmal so abgefahren. Also da gibt es auch irgendwie gar nicht so die Situation. Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, wenn wir in so einer Begegnung mit anderen Hunden nicht irgendwie in diese Führungsrolle kommen, übernimmt das Paula.
Richtig.
Das ist so krass. Also das ist wirklich so, das habe ich irgendwie verstanden gelernt.
Genau.
Aber das finde ich so abgefahren.
Ja, das ist auch, also dieses Thema Leine ist ein ganz großes Thema. Mhm. Das ist natürlich eigentlich gut dafür, dass man eben Eskalationen zwischen Hunden verhindern kann, wenn man den Hund an der Leine hat oder beide. Aber gerade die Leine führt auch manchmal zu diesen Eskalationen. Mhm. Also irgendwie gerade Hunde, die so ein bisschen unsicher sind, die ziehen dann an der Leine, der Besitzer hält gegen oder die Besitzerin. Und durch diesen Druck entsteht richtig eine Kraft und die fühlen sich dann plötzlich stark. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Früher hat man dann immer gesagt, mach die Hunde ab, die regeln das alles von alleine oder untereinander.
Oh Gott.
Mhm, genau, also theoretisch, ich sag mal so, wenn alle Hunde immer in irgendeinem Rudel leben würden, würden die das sicherlich auch tun, aber da sie eben im Menschenrudel leben und viele Hunde eben nicht sehr gut sozialisiert sind, funktioniert das so eben nicht. Das kann wirklich böse enden, da muss man wirklich vorsichtig sein, die können sich echt dann auch wirklich mal verletzen, das muss nicht sein. Aber dieses Thema an der Leine ist bekannt. Also ich glaube, dann ist es, wenn man kann das testen, dass man die Hunde vorsichtig aneinander lässt, aber wenn die irgendwo aggro werden, dann sollte man das lieber, solange die Hunde sich nicht kennen und man sie auch nicht losmachen kann, lieber versuchen zu vermeiden und einen anderen Weg gehen, zum Beispiel eben Hund absetzen, Hund ablegen, den mit Leckerlis ablenken, in eine andere Richtung gehen. Also wichtig ist dabei immer, dass man es schafft, den Fokus, den der Hund auf den anderen Hund hat, abzulenken. Also, dass man den unterbricht. Das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, dieses an der Leine, da werden viele pöbelig.
Ich finde auch Leinenbegegnungen tatsächlich einfach auch immer total kompliziert und unangenehm, weil die verwickeln sich ja eh immer die Hunde dann beim Beschnuppern und dann ist man da in so einem Knoll gefangen und irgendwie stranguliert sich die Beine selber. Also ich versuche so Leinenbegegnungen eigentlich meistens zu vermeiden.
Ja.
Und wie du gesagt hast, was wir jetzt mittlerweile echt machen, ist Paula ablegen und dann so am Geschirr auch ein bisschen nach unten halten. Um da einfach ihr so die Möglichkeit zu geben, die Hunde können vorbeigehen, aber sie ist halt echt ein bisschen abgelenkt
Richtig.
Und liegt. Und das Witzige ist, wenn sie andere Hunde sieht zum Teil, legt sie sich auch schon direkt
super.
Jetzt mittlerweile alleine hin.
Klassisch konditioniert, aber das ist doch perfekt. Ich habe das mit meinem Hund tatsächlich auch mal gehabt. Immer wenn der einen anderen Hund gesehen hat an der Ferne, hat er mich angeguckt und ist zu mir gekommen, weil er wusste, er muss jetzt sowieso erstmal herkommen.
Mhm.
Also insofern, dann ist es echt super gelaufen und ganz wichtig, ein Tipp noch dann nebenbei, nimm auch selber den Fokus von dem anderen Hund, weil in dem Moment, wo du den anderen Hund anstarrst, merkt dein Hund, oh, da geht die Aufmerksamkeit jetzt hin. Also viele Besitzer machen eben auch das, dass sie sich gar nicht auf ihren Hund konzentrieren, sondern auf den anderen und damit macht man es dann manchmal echt noch schlimmer.
Mhm.
Also insofern ablegen und auf deinen Hund konzentrieren und warten, bis die Situation vorbei ist, ist eine super Methode. Manche sind nicht so friedlich, da muss man sich was anderes ausdenken. Ist eigentlich egal, was man macht, sitzen, liegen, im Kreis laufen, Pfötchen geben. Hauptsache, man hat den Fokus zwischen sich und seinem Hund und eben auch den Fokus von seinem eigenen Hund bei sich.
Mhm.
Und dann läuft das besser, als wenn man versucht, mit Leine da irgendwie das zu klären.
Ja, was mich immer so aufregt, sind dann so Begegnungen, wo ich eigentlich alles im Griff habe und dann die anderen Halter, Halterinnen einfach so, ach ja, ich bringe mal den Hund dann und wir lassen mal schnuppern, ne?
Ja. Und du so, nein.
Nein.
Meine erste Hündin war tatsächlich auch so eine ganz kleine, niedliche. Und da kamen die Hunde, die anderen Hundebesitzer auch immer, ach, dann können wir die ja spielen. Mein Hund will nur spielen. Und ich immer so, ja, aber meiner nicht.
Ja.
Der sieht niedlich aus, aber der findet das scheiße.
Ah, herrlich.
Genau.
Sag mal, Andrea, was sind denn Faktoren, die eine gute Sozialisierung beim Hund ausmachen? Also kann man das irgendwie eingrenzen, so Punkte, die man da beachten kann, muss, sollte?
Ja. Also wenn man sich einen jungen Hund zulegt, ist es eben ganz wichtig, dass man damit von Anfang an anfängt. Also Tipp hatten wir auch schon mal, Welpenspielgruppe oder Welpengruppe ist super, weil die Hunde halt lernen, mit jungen Hunden anderer Rassen und so umzugehen und eben da auch in einem Bereich sind. Also ich sag mal so, in der Natur wäre es so, die Welpen würden miteinander spielen und da sind erwachsene Tiere, die darauf achten würden, dass das alles ordentlich läuft. So, ne? Normalerweise hast du das beim Hundespaziergang so nicht. Insofern ist es toll, wenn man so eine Welpengruppe sich in der Hundeschule oder so sucht und da dann Trainer dabei sind, die wissen, in welchem Moment sie eingreifen müssen. Weil manchmal muss man schon eingreifen. Sonst, genauso wie bei Kindern, die spulen, die können sich aufspulen und dann geht das nach hinten los. Also insofern, das ist schon mal der Anfang. Und dann ist es natürlich toll, wenn man so, viele gehen ja mit ihrem Hund immer in der gleichen Gegend, dann kennt man die Hunde schon, die da laufen. Und dann, wenn man wenn es passt, kann man sich auch mal verabreden mit jemandem, mit wo die Hunde halt gut zusammenspielen. Das ist natürlich super, dann kann man sie wirklich loslassen und dann können sie wirklich richtig spielen. Ideal ist es, wenn man so ein Best Buddy findet. Das ist, also es gibt es wirklich auch bei Hunden, so beste Freunde. Das ist wirklich so ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn wir so jemanden haben, den wir so gut kennen und mit dem das so gut passt, dann führen wir ganz andere Gespräche oder auch Kinder, die sich gut kennen, die spielen ganz anders zusammen. Und genauso ist das bei Hunden auch. Das heißt, wenn man so ein Best Buddy findet, wo einfach das Temperament passt und die sich gut kennen, dann spielen die immer besser und immer besser und immer besser miteinander. Und selbst wenn die sich dann mal in die Flicken kriegen, dann klären die das wirklich und dann ist auch gut.
Ja. Dann klären die das auch von alleine, ne?
Richtig, genau. Dann in dem Fall wirklich, genau.
Ja. Okay, es gibt ja dann auch diese Phasen beim Hund.
Ja.
Gibt es da irgendwie, also so in den Entwicklungsstufen, gibt es da irgendwie, dass man jetzt irgendwie gerade Tierschutzhunde zum Beispiel, da weiß man ja nie, ob die irgendwie in der achten Woche, zwölfte Woche oder so bis dahin bei der Mutti waren und da sozialisiert wurden. Kann man da noch einen Einfluss drauf nehmen, wenn diese Phasen irgendwie nicht gescheit durchlaufen wurden?
Genau, also gerade bei diesen Tierschutzhunden, gerade die, die auch ein bisschen älter sind, weiß man ja nie vorher, was gelaufen ist. Also da muss man dann wirklich, würde ich wirklich empfehlen, intensiv daran zu arbeiten, auch wenn man dann einen Hund hat, der vielleicht schon ein halbes Jahr oder Jahr alt ist, dass man sich eben so eine Hundegruppe sucht, eben zum Beispiel auch in einer Hundeschule oder so, wo man eben an dieser Sozialisierung arbeitet. Grundsätzlich sagt man immer, die Hauptprägephase eines jungen Hundes ist im Alter von 8 bis 12 Wochen. Deshalb, früher war es so, dass man die Welpen mit 12 Wochen von der Mutter weggegeben hat. Heute machen das viele schon mit 8 Wochen, genau aus diesem Grund. Vor der 8. Woche sollte man Hunde wirklich nicht von der Mutter weggeben. Das führt wirklich zu, also das kann wirklich zu Vertrauensschäden, sage ich mal, führen. 8 Wochen müssen sie bei der Mutter bleiben. Also da weiß man auch schon, wenn man einen jüngeren Hund angeboten bekommt, das ist nicht seriös. Wenn man, wie gesagt, viele Züchter geben nach wie vor die Welpen mit 12 Wochen weg und wenn man auch einen älteren Hund kriegt, der schon ein paar Monate alt ist, diese Phase ist nicht verloren. Also diese intensive Prägung, ja, das kann schon sein, dass die in der Zeit ist, aber ganz ehrlich, wenn ich einen 8 Wochen alten Hund kriege, habe ich so viele Baustellen am Anfang mit dem, dass ich das sowieso nicht so intensiv nur für Prägung nutze. Das passiert natürlich nebenbei automatisch, aber ich habe auch schon einen Hund mit 4 Monaten übernommen und hatte zudem eine super enge Beziehung. Also man kann das absolut aufbauen. Es ist einfach so, dieser Beziehungsaufbau von beiden Seiten, der braucht Zeit. Der braucht Zeit im Sinne von Monate und Jahre. Das muss wachsen. Der braucht auch Zeit, indem man sich täglich viele Stunden miteinander beschäftigt. Nicht zwingend aktiv, sondern einfach nur zusammen ist. Aber das ist absolut nachholbar. Also wenn man einen Hund kriegt, der älter ist als 12 Wochen, kann man eine super enge Beziehung nach wie vor zu dem aufbauen. Also das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, was ich merke ist, also Paula ist ja jetzt Ende Januar gekommen. Also die ist jetzt ja ein paar Monate bei uns und es wird einfach immer besser.
Richtig.
Ja, also das ist ja auch wirklich so dieses, was wir mal gesagt haben, ne? Man braucht einfach die Zeit, die man da reingibt und alles, was man investiert, kriegt man ja auch automatisch zurück.
Richtig.
Und das finde ich voll schön, dass man sowas auch mitbekommt und auch wir kriegen im Außen immer wieder gespiegelt, dass ihr ruhiger wird und...
Genau, und man übersieht das ja selber so ein bisschen, weil man ja jeden Tag dabei ist, aber... aber mir ist das jetzt auch gerade mal wieder so bewusst geworden, als ich meine Ridgeback-Hündin gekriegt habe mit 8 Wochen. Da habe ich auch gedacht, da war ich schon so ein bisschen bewusster, dass das halt alles eine Zeit braucht. Aber trotzdem habe ich gedacht, boah, das ist so ätzend. Du musst sie immer an die Leine nehmen, wenn du außer Haustür gehst und so. Und jetzt ist mir gerade neulich mal aufgefallen, jetzt wird sie 3. Also ich habe sie jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Wow. Und inzwischen mache ich die Haustür auf und sie geht raus. Und ich weiß, dass sie nicht wegläuft. Und auch wenn ein anderer Hund kommt. Aber das ist mir jetzt mal so bewusst geworden, dass ich noch vor einem halben Jahr dachte, boah, hoffentlich kommt das irgendwann. Vielleicht lernt sie das nie. Doch, das braucht aber wirklich, man muss sich diese Zeit auch einfach lassen und nicht das Vertrauen verlieren. Und vieles wächst ganz, ganz automatisch, aber es braucht Zeit.
Wir haben ja gerade das Thema Tierschutzhunde betrachtet. Andrea, wie sieht's aus bei Zuchthunden?
Genau, ja, gerade bei Zuchthunden sagt man ja oft, die sind gut sozialisiert, weil die leben ja in einer Gruppe. Viele Züchter haben ja mehrere Hündinnen und seriöse Züchter nehmen ihre Hündin irgendwann aus der Zucht raus in einem gewissen Alter. Dann sagen die, okay, jetzt reicht's mal. Und oft geben die Hündinnen dann auch ab und dann denkt jeder, ah, die sind ja super sozialisiert, weil die lebten ja immer in der Gruppe. Richtig, die lebten immer in ihrer Gruppe und die hatten auch ganz oft dann keinen Kontakt zu anderen Hunden. Das heißt, die kennen nur die Hunde aus ihrer Gruppe und wenn wir ganz ehrlich sind, sind die fast gar nicht sozialisiert, weil die nie Kontakt zu anderen Hunden hatten. Also insofern kann man machen, muss man nur wissen, worauf man sich einlässt. Also die sind nicht so toll sozialisiert, wie man das so denkt.
Das ist ein guter Hinweis. Also da vielleicht dann wirklich drauf achten, wenn man irgendwie auch einen Zuchthund, Hündin übernehmen möchte, dass man einfach sich da schon vielleicht
einfach
so
bewusst
im Klaren drüber ist.
Genau.
Wunderbar. Dann wollen wir ja nicht nur über die Beziehung Hund-Hund sprechen. Ich glaube, da haben wir alles Wichtige schon genannt und wir haben ja auch schon kurz so Hund-Mensch-Beziehung angesprochen. Lass uns da aber doch nochmal vielleicht ein bisschen reintauchen, Andrea. Was sind da so die Themen, die man einfach auf dem Schirm haben sollte?
Ja, da sind wir sozusagen direkt wieder bei meinem Credo angekommen. Verlasst euch auf euer Bauchgefühl, macht genau das, was ihr für richtig haltet und womit ihr euch wohlfühlt. So, Paula hat jetzt auch ihre Ruhe hier gefunden. Die war heute hier mit ihrem Ball. Aber jetzt ist Ball gut und jetzt hat sie sich hingelegt. Sehr schön.
Und man darf das Bild auch sich mal vorstellen. Sie liegt jetzt wirklich zu meinen Füßen, ne?
Richtig, genau. Aber jetzt ist sie total zufrieden.
Yes.
Ihr seht, mit etwas Zeit läuft vieles automatisch. Auch Paula beruhigt sich einfach. Und genauso ist das eben bei der Mensch-Hunde-Beziehung auch. Wie gesagt, vertraut auf euer Bauchgefühl. Und ganz wichtig ist eben, ihr könnt euren Hund auch nicht belügen. Das heißt, versucht es gar nicht erst. Also, wenn ihr das Gefühl habt, das ist blöd, was er macht, dann sagt ihm das auch. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist in Ordnung und alle Leute um euch herum sagen, aber das ist blöd, aber ihr findet das in Ordnung, dann ist das gut so. Mhm. Also verlasst euch wirklich auf euer Bauchgefühl. Und wie gesagt, ihr könnt dem Hund sowieso nichts vormachen. Wichtig ist, dass ihr auch keine Angst vor eurem Hund habt. Also wenn ihr Angst vor eurem Hund habt, holt euch Hilfe. Also es gibt so ganz viele Menschen, die das so ein bisschen runterspielen, die dann so sagen, naja, nee, da muss ich vorsichtig sein, da beißt er mich sowieso. Da beißt er mich sowieso ist eine Situation, das geht gar nicht.
Ne?
Genau. Und da muss man wirklich, wenn man sich da unwohl fühlt, auch da wieder nicht versuchen, seinen Hund zu belügen und zu sagen, so, ich habe gar keine Angst vor dir, das funktioniert nicht. Dann holt euch echt Hilfe, damit ihr müsst euch sicher fühlen. Das ist echt das Wichtigste. Aber ansonsten, wie gesagt, das wird alles. Es wird alles gut. Und wenn ihr eurem Hund vertraut und euer Hund euch vertraut, habt ihr eine super Beziehung, eine super Basis.
Was ich bei Paula immer wieder merke, ist so dieses Lesen von ihr, ihrer Stimmung,
Richtig.
Ihren Bedürfnissen auch, klappt immer besser.
Richtig.
manchmal will ich auch einfach nicht.
Ganz
das
normal.
Das ist wirklich echt abgefahren. Ich hatte ja vorhin auch in unserem Vorgespräch erzählt, wir waren in München unterwegs, waren auch in der Stadt unterwegs und der Tag war lang und es war wirklich auch viel für sie. Und irgendwann haben wir auch gesagt, so, wir müssen jetzt einfach gehen.
Ja.
Im Hotel war sie super unruhig und ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Und dann war so, muss sie nochmal raus? Nee, wir waren ja die ganze Zeit draußen und am Ende musste sie den Weg ins Hotel brechen.
Mhm. Genau. Also
ja, man hat aber trotzdem gemerkt, ne, sie wollte uns irgendwas sagen.
Richtig, genau. Ja, ja, das muss auch, also das klappt auch nach Jahren nicht hundertprozentig. Keine Kommunikation klappt 100%, aber ihr werdet immer besser werden und immer besser werden. Also insofern, das kann mal schiefgehen, das ist auch nicht schlimm.
Ja.
Damit können alle umgehen und beim nächsten Mal habt ihr ja wieder was draus gelernt.
Absolut. Also ich merke auch einfach, wie du sagst, so zusammen mit dem Hund einfach zusammenwachsen. Ne?
Richtig.
Und als Team dann zusammenschmelzen ist wirklich, finde ich, so ein schönes Bild.
Richtig, absolut.
Ja, ja, wir wollen weiter gucken auf unsere Liste. Wir haben hier das Thema Hund-Kind-Beziehung.
Ja, ganz wichtig.
Da bin ich echt happy. Mein Bruder ist Papa geworden und Paula ist im Umgang mit Kindern echt tiefenentspannt. Das ist echt Gold wert.
Absolut. Also ganz viele Hunde machen das ganz, ganz, ganz toll. Gerade bei einem Hund wie Paula hätte es durchaus möglich sein können, dass sie mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, was ja dann keiner weiß. Trotzdem, es gibt auch Hunde, die können das nicht gut verkraften. Also man muss bei Kindern eben immer abstufen, wie alt ist das Kind. Hinweis, Tipp, Ratschlag von meiner Seite, kleine Kinder und Hunde niemals alleine lassen. Auch wenn man den liebsten Hund der Welt hat. Gerade wenn die Kinder anfangen zu greifen, dann greifen die nach allem und das kann einfach mal schief gehen. Die greifen nach Lefzen, die greifen nach Ohren, die greifen nach Ruten und wenn der Hund sich dann erschreckt, dann kann es auch mal sein, auch wenn er eigentlich ganz, 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 ganz lieb ist, dass er einfach mal rumschnappt.
Mhm.
Und da passiert normalerweise auch nichts, aber es muss auch nicht sein.
Ja.
Dann ist so ein kleines Kind verstört und das ist einfach, das ist nicht sinnvoll. Also ich würde niemals kleine Kinder und Hunde alleine lassen, egal wie lieb der Hund ist.
Mhm.
Jetzt ist natürlich die Frage, wann hört das Kind auf, klein zu sein?
Guter
natürlich
Punkt.
Kann ich einen 12-Jährigen mit dem Hund alleine lassen. Aber das muss man eben wieder abhängig vom Kind machen. Ne? Wenn das Kind mit dem Hund zusammenlebt von Anfang an, dann kann man die früher allein lassen, als wenn man sich einen Hund zulegt und das Kind ist 4. Dann muss man da mehr drauf gucken, weil das Kind natürlich den Hund toll findet und hinterherläuft und sich mit in den Korb setzt. Das ist auch alles in Ordnung. Aber da muss man dann wirklich intensiv dran arbeiten und eben vor allen Dingen dem Kind erklären, worauf es ankommt. Also der Hund hat das Recht zu sagen, das will ich nicht, indem er zum Beispiel ein bisschen knurrt. Das ist in Ordnung, der darf das da sagen.
Mhm.
Aber dann muss man halt als Erwachsener einschreiten und sagen, so Kind, jetzt hat der Hund gesagt, er will nicht, also musst du ihn jetzt auch in Ruhe lassen.
Ja.
Das muss das Kind lernen. Und wenn ich dann nicht da bin, kann ich nicht einschreiten, ganz einfach. Und dann kann es eben leider eskalieren und da kann man dem Hund auch keinen Vorwurf machen und dem Kind auch nicht.
Ja.
Da kann man nur mir als Erwachsenen einen Vorwurf machen, dass ich sie alleine gelassen habe.
Hab's wieder nicht richtig gelesen, ne?
Richtig, genau. Ja. Aber die können sich halt noch nicht. Die müssen sich kennenlernen und die müssen Umgangsregeln lernen und die muss man halt einfach beibringen. Und dann ist es super, wenn die das erstmal gelernt haben. Es gibt, glaube ich, kaum was Schöneres als ein Kind und ein Hund, die echt so richtig, richtig Best Buddies sind.
Du hattest mir auch erzählt, dass so das Alter vom Kind dann nochmal einen Unterschied macht.
Genau.
War da nicht irgendwie so diese Schallgrenze, in Anführungszeichen, Pubertät, weil sich da die Stimme verändert? Oder
also
wie war das nochmal?
Genau, man muss sich bewusst sein, dass ein Hund, egal wie brav er ist und egal wie rangniedrig er grundsätzlich ist, niemals ein Kind als Rang höher ansehen wird. Also es ist wichtig, dass du bei deinem Hund eben, dass dein Hund dich als Rang höher ansieht, weil er dann auf dich vertraut und eben auch das tut, was du ihm sagst. Das wird so mit einem Kind niemals stattfinden. Es gibt viele, viele Hunde, die sind sehr nett und freundlich und machen trotzdem das, was das Kind sagt, aber nur einfach, weil sie nett sind. Also die können den Kindern das Recht geben.
Ja.
So. Aber wenn es dann wirklich mal kritisch werden würde, dann würde das nicht mehr funktionieren. Und dann kann ein Kind so einen Hund auch nicht beherrschen im Sinne von Kommandos kontrollieren oder so, weil der Hund akzeptiert das nicht. Also auch da hängt es wieder davon ab, wie groß und wie erwachsen ist das Kind. Also wie gesagt, so im Teenageralter fängt das an, dass das sich wandelt. Also ein 16-Jähriger ist durchaus, kann durchaus ranghöher sein als sein Hund. Ein 10-Jähriger normalerweise nicht. Also in dem Moment, wie du schon sagst, wo sie groß werden, wo die Stimme tiefer wird, da fängt das an. Das kann man jetzt auch nicht wirklich an einem Alter festmachen, aber so an der Art und Weise. Genau, aber da muss man sich bewusst sein. Also es gibt so ganz viele Bilder oder Filme, wo die Hunde genau das machen, was die zweijährigen Kinder sagen. Das ist total süß, aber das machen die echt aus Nettigkeit und weil sie selber Spaß dran haben und nicht, weil es wirklich eine geklärte Rangfolge ist. Es ist eine geklärte Rangfolge für den Hund, aber nicht die wir uns so gerne vorstellen würden.
Witzig. Okay, Andrea, dann haben wir jetzt die Situation, ich kriege ein Kind und habe einen Hund.
Richtig.
Wie gehe ich damit um?
Das ist auch so ein ganz, ganz sensibles Thema. Ganz wichtig ist, den Hund nicht auszuschließen. Also wenn man das tut, wenn man immer sagt, oh, jetzt ist das Baby da und jetzt muss der Hund weg und der muss aus dem Zimmer und der darf nicht mehr mit rein und was weiß ich, dann schaffe ich eine Konkurrenzsituation. Die habe ich sonst eigentlich nicht. Also natürlich, das ist genauso wie erstes Kind haben, zweites Kind dazukriegen oder ersten Hund haben, zweiten Hund dazukriegen. Eine gewisse Aufmerksamkeit, ich will meine Single-Position hier behalten, Problematik hat man, aber eigentlich ist die einfach lösbar, indem der Hund dabei sein darf. Da muss man wieder selber entscheiden, wie weit geht man. Es gibt Eltern, die legen ihr Baby auf den Boden und der Hund darf das von oben bis unten abschlecken. Das muss man selber entscheiden, ob man das will oder nicht. Aber was eben ganz wichtig ist, den Hund nicht ausschließen. Das heißt, wenn der immer beim Fernsehen dabei war oder beim Mittagessen oder so, dann darf der das auch jetzt weiter. Man kann dem Hund aber beibringen, hier, Baby wird nicht abgeschleckt, Baby darfst du dran schnuppern. Wie gesagt, die würde ich sowieso niemals alleine lassen, natürlich. Aber dann merkt der Hund halt auch, dass er seinen Platz ja nicht verloren hat, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur teilen muss. Und dann ist es okay. Und ganz wichtig wäre es natürlich, wenn man das leisten kann, es ist natürlich ideal, wenn man trotzdem immer mal wieder Zeit mit dem Hund alleine verbringt. Also auch mal einen Spaziergang macht ohne Kinderwagen oder gerade als Paar, wenn sie zu Hause bleibt mit dem Baby und er mit dem Hund joggen geht oder umgekehrt, er zu Hause bleibt mit dem Baby und sie mit dem Hund joggen geht, dann hat auch der Hund das Gefühl, dass das Leben eigentlich ja genauso weiterläuft, obwohl dieser kleine quengelnde Störenfried dabei ist. Und dann kann das wirklich super laufen, weil eigentlich, das ist so toll, die Babys kommen an und machen ja am Anfang gar nicht viel. Die riechen komisch, die quaken manchmal komisch und mehr passiert ja eigentlich gar nicht. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass der Fokus von Frauchen und Herrchen umgepolt ist. Und wenn man eben den Hund da einbezieht, dann läuft das eigentlich auch total super.
Also quasi das Rudel zusammenhalten.
Richtig, genau, ganz genau.
Schön. Dann wollen wir noch auf das Thema Hund und andere Tiere schauen, Andrea. Wie führe ich diese Konstellation zusammen? Oder was gibt es da zu beachten?
Man hört immer, gerade Hund und Katze, das funktioniert nur, wenn beide jung sind. Wenn einer von beiden oder auch beide erwachsen sind, funktioniert das nie. Dann ist es schwieriger, wenn sie beide erwachsen sind, aber es geht und es geht hervorragend. Ganz wichtig oder toll wäre es, wenn man einen Hund hat, der gut hört, wenn der schon groß ist. Weil, also ich habe das selber erlebt, meine Hündin, meine erste war, weiß ich nicht mehr, 6 oder 7 Jahre alt, als ich meine erste Katze bekam und die Katze war auch schon ein Jahr alt. Und meine Hündin hörte aber sehr gut. Das heißt, wenn ich dann gesagt habe, nein oder sitz oder komm hierher, dann hat die das gemacht und damit war diese Spannungssituation ausgeschaltet. Also es ist natürlich so, dass so eine Katze durchaus den Jagdinstinkt von so einem Hund triggern kann, je mehr Jäger der ist, genau, desto intensiver ist das. Und man muss immer bei Hund und Katze bedenken, die haben zum Teil eine sehr gegensätzliche Körpersprache. Das heißt, wenn ein Hund knurrt, ist er sauer. Wenn eine Katze schnurrt, hört sich das so ähnlich an und sie fühlt sich pudelwohl und ist tiefenentspannt. Genauso Schwanzwedeln. Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, freut er sich tot. Wenn die Katze mit dem Schwanz wedelt, muss man vorsichtig sein, da kriegt man gleich eine geflackt, die ist kurz vorm Platzen. Ja. Und das müssen die beiden Tiere untereinander auch lernen. Und so geht es natürlich weiter. Das waren jetzt so die ganz offensichtlichen Sachen. Aber die können das sehr, sehr gut lernen. Und wie gesagt, wenn man den Hund mit der Stimme, mit Kommandos ein bisschen kontrollieren kann, macht es das deutlich einfacher.
Ja, interessant, weil zum Beispiel bei Paula ist es so, die Schwester von Verena, von meiner Freundin, Shoutout an Sassi, die passt oft auf Paula auf, hat auch eine eigene Hündin, die ist, glaube ich, schon 5 oder 6 Jahre alt. Und als sie das erste Mal, als Paula das erste Mal bei ihr war und übernachtet hat, kam irgendwann ein Foto, Paula, die Hündin, mit der Katze in einem Körbchen. Ja. Und aber auf der Straße und eine Katze mit Paula funktioniert gar nicht.
Ja, die Hunde unterscheiden ganz, ganz deutlich zwischen ihren Mitbewohnern und auswärtigen Tieren gleicher Spezies.
Aber das war echt so interessant.
Krass, ne?
Ja, hat einfach funktioniert. Also vielleicht auch sich an der Hündin, an der Clio orientiert oder sowas. Aber es hat einfach funktioniert, ohne dass das irgendwie beabsichtigt war.
Super.
Abgefahren.
Und ich muss sagen, auch da wieder, Credo, es braucht Zeit. Also als meine Ridgeback-Hündin jetzt kam, Jägerin, ich habe zwei Katzen. Ich habe noch nach einem Dreivierteljahr gedacht, hört ihr irgendwann auf, diese Katzen zu jagen. Ich meine, die Katzen waren dann auch tiefenentspannt. Die sind halt drei Schritte weggerannt und mein Hund ist drei Schritte hinterhergerannt. Dann haben sie alle wieder aufgehört. Es war kein Stress für keinen, nur für mich. Ich fand's doof. Aber inzwischen ist es auch da so. Die liegen zusammen, die lecken sich gegenseitig die Köpfe ab und so. Also auch das braucht Zeit. Aber auch da wieder Anleitung durch Besitzer, Besitzerinnen. Mhm.
Also da muss man auch einfach irgendwie konsequent und auch autark irgendwie so in dieser Erziehung dann sein. Ja. Lass uns doch nochmal auf weitere Kleintiere schauen. Es gibt ja auch noch irgendwie Beziehungen, oder was heißt Beziehungen, aber Haushalte, wo dann Vögel, Meerschweinchen und andere Kleintiere wohnen und dann kommt der Hund, die Hündin.
Genau, auch da genau das gleiche Thema. Wenn Hund, Hündin gut funktionieren, gut hören, macht es das leichter. Das ist natürlich, das triggert natürlich noch mehr den Jagdtrieb als eine Katze. Weil eine Katze kann sich nochmal umdrehen und einem nicht ganz so großen und ordentlich eine flaggen. Beim Meerschweinchen wird das schwierig.
Das kann ja nur fiepen.
Aber ich hatte tatsächlich selber mal die Situation, ein Hund, zwei Katzen und dann habe ich mir zwei Kaninchen zugelegt und dann standen die Hund und Katzen da wirklich vor dem Käfig und haben wie gebannt diese Kaninchen angestarrt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt irgendwann müssen sie sich auch mal live kennenlernen, dann habe ich den Käfig aufgemacht, die Kaninchen sind raus. Und dann haben die ganz schnell festgestellt, wenn die sich umdrehen und auf Hund und Katze zulaufen, finden die das voll shocking und rennen weg. Und es war so süß. Du hast so richtig gesehen, wie die Kaninchen sich umdrehen und die anderen drei so, oh Gott. Also es war super. Also insofern, es kann super funktionieren, aber das ist wirklich schwierig. Mhm. Gerade Kombination Katze-Vogel ist natürlich richtig schwierig. Da muss man richtig aufpassen. Aber es geht alles. Jeder kennt diese Videos aus dem Internet, wo Hund, Katze, Kaninchen, Vogel alle in einem Körbchen liegen oder so. Der Vogel auf dem Kopf der Katze sitzt oder das Kaninchen zwischen den Pfoten des Hundes. Und gehen tut das alles. Auch wenn alle erwachsen sind, können die das alle lernen. Aber wieder Zeit, Zeit, Zeit und dranbleiben, also aufpassen.
Und wie erkenne ich jetzt zum Beispiel, dass so eine Zusammenführung einfach nicht klappt und ich da wirklich vielleicht einschreiten muss und sowas abbrechen sollte?
Genau, also es darf natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwer verletzt wird, geschweige denn gefressen. Also nein, also ich muss natürlich echt in dem Moment, wo der Hund versucht, in das Kaninchen reinzubeißen, spätestens da muss ich einschreiten. Aber es wäre halt schon schön, da sind wir wieder bei diesem Fokus. Wenn ich schon merke, wie mein Hund das Kaninchen fokussiert und sich darauf konzentriert, dass ich da schon einschreite und sage, Alter, nee, komm, hier, ich habe jetzt hier was für dich, das ist spannender. Also wirklich, das ist wirklich was, wo man doll, doll, doll aufpassen muss. Wie lange man das durchhält, muss man auch gucken. Also es braucht manchmal echt Zeit. Wie gesagt, meine Hündin hat meine Katzen wirklich ein Dreivierteljahr gejagt. Aber wir hatten eben auch die Situation, dass ich gesehen habe, die Katzen laufen drei Schritte und dann legen sie sich hin und schnurren und sind entspannt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die darunter wirklich leiden. Wenn die jetzt angefangen hätten, Katzen können das durchaus, sich den Bauch kahl zu lecken oder überall in die Wohnung zu markieren, dann hätte ich auch früher was machen müssen. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Ne? Ja. Und wenn man die Situation immer wieder entspannen kann, weil, was weiß ich, die Katzen liegen auf dem Schrank und der Hund in einem anderen Zimmer und mit mir oder so, dann kann man das auch lange durchhalten. Das muss man wirklich von Fall zu Fall individuell unterscheiden. Vielleicht auch mal den Tierarzt fragen, wenn man da sowieso mal ist und sagt, hier, so ist die Situation, ist das noch in Ordnung oder nicht? Also sich da auch zur Not Hilfe holen. Aber das kann schon, wie gesagt, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr dauern, bis die sich akklimatisiert haben. Aber es darf halt nicht die ganze Zeit mega stressig sein. Das geht nicht. Ne?
Also auch dann da wieder auf so die körperliche Signale achten.
Genau.
So Dauerstresszustand und sowas.
Genau, genau.
Schön. Andrea, wir sind mit der Folge fast am Ende angekommen.
Ja.
Was ist dein Credo?
Was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, guck, wie dein Hund reagiert und in dem Fall die anderen Sozialisierungspartner auch und lass dem Ganzen Zeit und hör auf dein Bauchgefühl. Wenn ihr euch alle wohlfühlt, dann ist es auch gut. Ganz wichtig wäre vielleicht nochmal zu sagen, vertrau auch deinem Hund. Also es geht nicht nur darum, dass der Hund dir vertraut, es geht auch darum, dass du deinem Hund vertraust und manchmal musst du auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Das ist manchmal sehr schwer. Da sind wir auch manchmal so wieder in dem Bereich, belüge ich meinen Hund oder nicht, aber es einfach mal versuchen zu sagen, so, es kann nicht viel passieren, ich vertraue dir jetzt mal, ich sage jetzt mal, bleib hier und ich vertraue dir jetzt mal, dass du das auch tun wirst. Also da ist eine Katze und ich habe dich zwar an der Leine, also es ist alles sicher, aber ich lasse die Leine mal locker und versuche dich einfach nur mal zu kontrollieren und vertraue darauf, dass du das auch tun wirst, mein lieber Hund, weil man sagt das immer so blöd, diese Bilder sieht der Hund auch und da ist auch irgendwas dran. Ich denke, es liegt mehr daran, dass er die Körpersprache liest und nicht irgendwelche Bilder sieht. Also ich meine, weil ich weiß es nicht, alles möglich, aber dieser Vertrauensvorschuss, den man manchmal gibt, der ist wirklich wichtig und der kann auch echt Welten bewegen. Mhm. Also insofern, hör auf dich, auf dein Bauchgefühl, vertrau deinem Hund. Lies deinen Hund und dann werdet ihr das schon hinkriegen.
Sehr schön. Was Verena und ich eingeführt haben, ist so eine Feedback-Runde unter uns.
Super.
Wo wir uns gegenseitig immer spiegeln.
Super.
Also einfach irgendwie der Paula an der Leine hat und irgendeine Situation, die mal wirklich schiefgelaufen ist, tauschen uns einfach aus.
Das ist total gut.
Was hast du beobachtet? Wie habe ich wahrgenommen? Und dann können wir daraus lernen, weil jemand Fremdes ja auf die Situation geblickt hat.
Genau.
Und es gibt Feedback für denjenigen, der an der Leine war und mit Paula in Kontakt war.
Genau.
Und das hilft so sehr.
Genau. Und vor allen Dingen fällt dir dabei mal auf, wie unterschiedlich die Situation wahrgenommen und was du so denkst, was du getan hast. Und dann sagt Verena, nee, hast du nicht.
Ja, genau. Ja, und cool. Was ich auch aus dieser München-Situation gelernt habe, ist wirklich so den Hund lesen lernen.
Ja,
genau. Und da auch wirklich auf so das Gefühl in mir selbst vertrauen.
Richtig.
Und einfach zu wissen, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt die Situation so und auch wenn sie schief gehen sollte, dann ist es halt so.
Also genau.
Es ist auch, dann passiert es halt, aber daraus dann wieder zu lernen, fand
Richtig.
Ich total wichtig. Und
genau.
Was wir eh machen, ist den Profi einschalten, so das Thema irgendwie Fährtenkurs und Sachen, wo wir einfach unsicher sind und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
Genau.
Hundetrainer, Hundetrainerin, finde ich, ist immer wieder total wichtig, einfach einen Profi einschalten, die wissen halt, wie es geht.
Genau, und der guckt auch von draußen auf dich und auf deinen Hund und sieht eben genau, was ihr wirklich tut.
Ja.
Nicht nur das, was du denkst, was du tust, sondern was du wirklich tust. Und hat das Fachwissen dazu, dann auch noch zu sagen, okay, und du hättest besser das tun sollen oder so. Klar, mega Hilfe, super.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir quasi aus der Folge gehen, noch der letzte Tipp. Führt euch echt mal vor Augen, was ihr einfach schon mit eurem Hund, mit eurer Hündin geschafft habt.
Genau.
Weil es ist immer natürlich so stressig zum Teil und wir sitzen auch echt immer oft erschöpft auf der Couch. Aber wenn man dann mal reflektiert, was man eigentlich in so einer Zeit schon mit dem Hund und seiner Hündin erreicht hat, das ist manchmal so viel.
Genau, genau das, was ich gesagt hatte, wo ich noch so dachte, ich kann die nie irgendwo ohne Leine laufen lassen. Und dann schleicht sich das so ein, dass das plötzlich geht und es wird einem gar nicht bewusst. Und sich das mal bewusst zu machen, dann weiß man wirklich, dass man schon unheimlich viel erreicht hat. Genau.
In diesem Sinne sagen wir auf Wiedersehen. Besucht uns auf den Social-Media-Kanälen von Santevet. Santevet ist französisch, S-A-N-T-E-V-E-T, Instagram vor allem und der Homepage. Und wir sagen auf Wiederhören und wir hören uns demnächst.
Dieser Doccast ist eine Produktion von Santevet, deiner Tierkrankenversicherung.